Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Auch in Woche 11 sind wir natürlich wieder für euch da. Es gab einige sehr, sehr interessante Spiele und über die wollen wir natürlich in dieser Woche mit euch sprechen. Und damit fangen wir auch gleich mal an, und zwar mit dem Spiel der Green Bay Packers. Die haben gegen die Seattle Seahawks verloren. Ja, tatsächlich gegen die Seattle Seahawks verloren. Und zumindest für die Packers, für die wird's langsam richtig eng. Die Seattle Seahawks hingegen, die haben durch den Sieg wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft, eventuell es am Ende der Saison doch noch in die Playoffs schaffen zu können, oder Sebastian?
Ja, ein bisschen Hoffnung haben sie mit Sicherheit geschafft, aber es wird halt keine einfache Aufgabe für sie. Das muss man einfach auch so ehrlich dann hier mitteilen. Also das wird für sie viele Aufgaben, die sie dort bewältigen müssen. Natürlich, der Sieg gibt ihnen natürlich Oberwasser. Sie bewiesen wirklich, dass sie mit einer sehr runlastigen Offense das auch wirklich sehr, sehr gute Siege auch feiern können. Haben ja auch wirklich schon einigen anderen Teams dann auch wirklich große Probleme bereitet, unter anderem ja dem Rams, wo sie ja wirklich sehr, sehr stark gegen gelaufen sind. Auch wieder Chris Carson, 83 Yards bei 17 Carries, ein Average von 4,9, das ist sehr gut. Auch Rashad Penny mit einem guten Spiel, auch wenn diesmal jetzt nicht mehr der Leading Back war, aber auch 46 Yards bei 8 Carries. Also es ist wirklich sehr, sehr gut und die Offense ist wirklich gut im Rhythmus mittlerweile drin bei den Seattle Seahawks. Ob es dann für die Playoffs reichen wird, ich mag das so ein bisschen zu bezweifeln, weil da noch andere Teams mit dabei sind, die ähnliche Ansprüche dort stellen, aber sie sind zumindest mal in der Contention. Das ist, glaube ich, das Wichtigste aus Seahawks Sicht, weil man da auch davor gedacht hatte, dass es dann noch vielleicht sehr schlimmer für sie ausfallen könnte.
Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass das Roster der Seattle Seahawks, das ist tatsächlich ziemlich interessant, finde ich auch. Ich habe mir jetzt gerade auch mal so ein bisschen die Depth Chart angeguckt und du hast dich schon angesprochen, die Running Backs, die finde ich besonders interessant. Nummer 1, zumindest im offiziellen Seahawks, in der offiziellen Seahawks Depth Chart ist Chris Carson. Nicht unbedingt unerwartet, war ja schon vor der Saison eben als Nummer 1 Running Back gehandelt worden, dann leider verletzt gewesen und deswegen ist die letzten Wochen Rashad Penny da so ein bisschen hervorgestiegen, der tatsächlich nominell nur dritter Running Back ist, und Mike Davis, der Junge ist auf 2. Siehst du das genauso oder würdest du da tatsächlich so ein bisschen was umstellen, weil momentan ja eher Rashad Penny auf 2 und Mike Davis auf 3 ist?
Genauso, denke ich, wird es auch sein. Rashad Penny hatte ja eine schwierige Saison, weil er verletzt gewesen ist zu Anfang. Deswegen kommt er jetzt erst so nach und nach wieder ein bisschen rein, muss auch so ein bisschen sich einfach auch adapten. Deswegen würde ich ihn momentan so auf der Nummer 2 sehen, aber die sind ja wirklich gut aufgestellt, muss man sagen. Das sind auch alles noch junge Running Backs. Das heißt, jeder kann dort auch mal ein Spiel haben, wo er vielleicht outbreaken kann, wo man vielleicht das Matchup für denjenigen dort besser ist, weil sie auch andere so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte haben, unterschiedliche starke Stärken dort einfach. Und das kann man natürlich dann vor Gegner zu Gegner gucken, welche Run-Type passt dort mehr, was kann man dort besser machen. Deswegen denke ich schon, dass der Depth-Chart, wie du es gerade vorgelesen hast, schon stimmt, auch wenn vielleicht Rashad Penny mit Sicherheit gerade so ein bisschen den Namen vorne hat auf Platz 2.
Alles klar. Und ich meine, Running Game, das war ja schon immer so ein bisschen das, der Primus in der Offense der Seattle Seahawks, war ja schon früher so, als sie eben noch den Beast Mode am Start hatten und jetzt eben dann auch durch ihre drei wirklich guten Running Backs. Und die Packers, bei denen sieht's momentan auch offensiv nicht ganz so gut aus. Wo siehst du da das größte Problem bei den Green Bay Packers momentan?
Im Endeffekt ist es einfach ein Scheming-Problem, muss ich, glaube ich, ganz einfach so sagen. Also da muss man auf jeden Fall über Mike McCarthy machen. Das tun die amerikanischen Kollegen genauso, wie wir es ja auch in Deutschland tun. Mike McCarthy, ja, der sagt irgendwie, ja, Aaron, mach mal. die Receiver werden sich schon irgendwie freilaufen. So sieht's halt auf. Und das kriegen sie halt momentan nicht hin, weil sie noch sehr, sehr viele junge Leute mit dabei haben. Und die müssen sich natürlich erstmal an das Niveau gewöhnen. Da sind viele Sportler mit dabei und auch gerade Verteidiger, die doch ein anderes Niveau haben als im College. Und deswegen ist auch das ein großes Problem. Auch das Run-Game, finde ich, wird zu wenig adressiert eigentlich. Also man hat mit Aaron Jones wirklich durchaus ein Biest, was man da gesehen hat. Wir haben es schon in einigen Duellen angesehen können, was er da wirklich auch an Schaden anrichten kann. Ich würde mir wünschen, dass dort mehr einfach in ihn gesetzt wird, dass er dort mehr Chancen bekommt, weil das siebtbeste Running Game, das können sie durchaus besser, muss man sagen, 108,8 pro Spiel. Dieses Mal nur 47 Yards, das ist natürlich schon relativ wenig mit einem Spiel, was sehr Running Approach war. Und da muss man einfach gucken, dass man Aaron Rodgers unterstützt, der mit Sicherheit auch kein bestes Spiel hatte. Aber trotzdem, wenn da vom Scheming her ein bisschen was besser ist, dann sind die Packers ein Team, was man auf jeden Fall in Rechnung haben sollte. Aber Mike McCarthy scheint nicht die Turnaround schaffen zu können und der sitzt ja auch wirklich auf einem ganz heißen Stuhl momentan.
Also glaubst du wirklich, dass es größtenteils an Mike McCarthy liegt?
Ja, schon. Ich würde schon großteilig schon auch schon ihm das zusprechen, aber ich würde auch einen Aaron Rodgers einfach dort mit in die Pflicht nehmen. Er hat die Saison auch nicht auf dem ganz hohen Level präsentieren können. Natürlich hat er ein paar flashy Plays mit dabei gehabt, aber wenn wir uns mal angucken, die letzten beiden Spiele gegen die Patriots und auch jetzt gegen die Seahawks, ja, da hatte er in den letzten, also im letzten Quarter jeweils, im letzten Viertel 42% Completion Percentage, 82 Passing Yards, 62er Pass Rating und keinen einzigen Touchdown. Zudem hat er nur Quarterbacks geschlagen, die eher Backups sind, wie CJ Beathard und Brock Osweiler und gegen Quarterbacks, die dann schon Starter sind, wie ein Alex Smith, wie ein Matthew Stafford, wie ein Tom Brady oder ein Russell Wilson verloren und das ist schon wirklich bedenklich. Da muss man sich dann auch mal Gedanken machen. Ich glaube, Aaron Rodgers, man merkt immer, er ist nicht zufrieden momentan, aber das ist wirklich ein gefährliches Zeichen für ihn, weil er ist der Leader dieser Mannschaft, er soll das Team führen und im Moment geht er nicht als Leader vorne weg und das kann natürlich dann auch dazu Probleme im Lockerroom führen, wenn der nominelle Leader das nicht zeigt, dass nicht, nicht Tag für Tag seine beste Leistung aufs Spielfeld bringt und da muss er dann arbeiten, die Haltung muss besser werden. Da ist er auch aufgefordert, weil wenn er der beste Quarterback der Welt und aller Zeiten werden möchte, dann muss er einfach mehr liefern. Ansonsten ist er, ich habe es letztes Mal ja nur per Textnachricht mit angeknüpft, ist er für mich nur Dan Marino und zwar talentierter Quarterback, der es nicht hinkriegt hat, Titel zu gewinnen.
Okay, und worauf müssen die Packers gerade jetzt nach dieser Saison, die ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wohl höchstwahrscheinlich ohne Playoff-Contention stattfinden wird. Also meiner Meinung nach sind die Packers momentan meilenweit von den Playoffs entfernt. Wo würdest du da die größten oder die wichtigsten Punkte sehen, außer jetzt natürlich an der Coaching-Position, was du ja schon gesagt hattest, wo die Packers etwas verändern müssen oder wo sie sich verbessern müssen?
Gute Frage. Also ich denke, defensiv sind sie auf einem richtigen Weg. Nur die drittmeisten Sacks in der Liga und auch gegen den Pass sieht das schon wirklich sehr, sehr stark aus. Fünf Beste dort. Also von daher muss man sagen, dass die Defense sich doch jetzt gefangen hat. Auch viele junge Spieler mit dabei gehabt. Da kann man vielleicht noch so mit einer Run-Defense arbeiten. Da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Aber gerade offensiv, das muss ja kreativer sein, weil man merkt wirklich bei vielen Coaches, die sind da wirklich sehr kreativ, wie sie da einfach gegen vorgehen, was sie einfach für Ideen auch einfach umsetzen können. Und genau daran müssen sie arbeiten. Sie müssen gucken, dass sie einfach schwerer auszurechnen sind, dass sie Aaron Rodgers unterstützen können, dass dort ja mehr auch passiert im Running Game, dass man einfach wirklich ein gutes, ausgleichendes Gameplay hinbekommt und dass man auch Aaron Rodgers dann die Möglichkeiten gibt, dass er seinen Big Play hinkriegt, dass er nicht so viel scramblen muss, dass er nicht so viel mit seinen Beinen und seinem Arm ja irgendwie versucht, das Play muss mit zu retten und du musst natürlich gucken, dass Aaron Rodgers dann auch glücklich ist. Das ist, glaube ich, das Wichtige, weil diese Saison hat er die von allen Quarterbacks die meisten Bälle einfach weggeworfen und das spricht nicht dafür, dass Aaron Rodgers glücklich ist und deswegen bringt er nicht seine beste Leistung, ist wie gesagt nicht das beste Zeichen, ich habe es schon erwähnt, aber wenn sie gucken, dass sie das Offensive ein bisschen schwieriger machen, ihnen noch ein bisschen helfen mit den Schemes, dann denke ich schon, dass die Packers in den nächsten Jahren wieder mit dabei sein können und das müssen sie einfach mit Aaron Rodgers, haben sie einen Quarterback, den man eigentlich nur einmal alle 20, 30 Jahre findet. Sie haben das gut in den Übergang gemacht, eigentlich von Favre zu Rodgers, aber sie haben einfach viel zu wenig erreicht in den Playoffs. In den letzten Jahren wirklich ist auch ganz wenig erreicht, nur deswegen muss da jetzt was passieren, weil sonst verschmessen sie eine Zeit und werden vielleicht danach nicht mehr so gut sein, wie sie es aktuell eigentlich sein könnten.
Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, haken wir das Spiel der Packers gegen Seahawks erstmal ab. Keine Sorge, wir wollen hier niemandem was zuleide tun. Wir hacken nichts ab, wir haken es ab und gehen weiter zum nächsten Spiel. Das waren die Pittsburgh Steelers, die gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen haben. Und es war ein total verrücktes Spiel. Also wirklich absolut verrücktes Spiel, meiner Meinung nach. Die Steelers am Anfang grandios schlecht ausgesehen. Gerade die Offense, gerade Big Ben. Ich habe ihn in, lass mich lügen, ich glaube, 3 meiner 7 Fantasy-Ligen habe ich Big Ben Roethlisberger. Und ich bin fast durchgedreht. Zur Halbzeit hatte der Typ ernsthaft minus 3, lass mich wieder lügen, 6, glaube ich, Punkte. Ich bin fast eskaliert. Ja, ich dachte mir, wie kann das sein? Roethlisberger minus 3,6 Punkte, was ist da passiert? Und dann leider aufgrund von gewissen technischen Schwierigkeiten, Internetprobleme, kennt ihr bestimmt alle, konnte ich tatsächlich nicht viel gucken vom Spieltag, leider Gottes. Und habe dann irgendwann mir mal so ein bisschen gedacht, komm, schaust du dir mal wieder die Spiele an, also NFL-App geöffnet, guckst du dir mal ein bisschen Fantasy an und habe fast Bausteine geglotzt, als da plötzlich stand, Roethlisberger 20,6 Punkte. Am Anfang, da haben die Jacksonville Jaguars noch wirklich, wirklich gut geführt. Und am Ende haben sie die Steelers gewonnen. Wo siehst du das Problem, Sebastian?
Ja, sagen wir mal so, die Jacksonville Jaguars waren in der zweiten Halbzeit das, was die Steelers in der ersten Halbzeit waren. Eine Offense, die nicht funktioniert hat. Also du hast angesprochen, die Steelers in der ersten Halbzeit waren grottenschlecht. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Bei Roethlisberger hat nur für 53 Yards in der ersten Halbzeit geworfen. Und da hatte man schon das Gefühl, okay, die Jacksonville Jaguars mit ihrer Art zu spielen, die gefallen den Steelers überhaupt gar nicht. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, wo sie zweimal ja verloren haben und auch gerade diese große Niederlage in den Playoffs haben ihnen da wirklich sehr, sehr wehgetan. Da sagte man, okay, das geht wieder so weiter. Die Steelers helfen da jetzt ein bisschen dabei, dass man die Jacksonville Jaguars wieder aufbauen kann. Aber dann haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Sie haben sich dann besser präsentieren können, haben die Defense auch wieder in Gang gekriegt, die dann dort in der zweiten Halbzeit nur 74 Yards zugelassen haben vor den Jacksonville Jaguars. Ja, und Big Ben war dann wirklich richtig mit dabei, hat das auch besser präsentieren können, hat die 3 Interceptions aus der ersten Halbzeit vergessen lassen können mit einem wirklich starken Touchdown-Pass auf Antonio Brown für 78 Yards, dann den Pass auf Vance Donald zum 14-16 und dann seinem Touchdown-Lauf, der wo, glaube ich, mit der komischste Touchdown-Lauf ist, den ich je gesehen habe, weil er seinen eigenen Lineman, der versucht, vor ihm wegzuspringen, irgendwie trifft. Also das ist wirklich sehr, sehr komisch. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wer es noch nicht getan hat. Das sieht wirklich verdammt komisch aus. Ja, und am Ende gewinnen sie das Spiel. Verdammt glücklich, möchte ich sagen, weil es wirklich noch wenig, nur 10 Sekunden auf der Uhr waren. Aber verdient, weil Jacksonville einfach dann schlecht gespielt in der zweiten Halbzeit. Und dann musst du einfach hinten raus auch dann stehen in der Defense. Das haben die Jacksonville Jaguars nicht geschafft. Die Steelers haben das nutzen können und haben somit am Ende den knappen Sieg einfahren können.
Alles klar. Wir haben schon ganz oft über die Jacksonville Jaguars geredet. Wir haben schon ganz oft über Blake Bortles geredet. Und jetzt würde ich ganz gerne mal ein bisschen Retalk mit dir machen. Brauchen die Jacksonville Jaguars einen neuen Quarterback in der nächsten Saison, um wieder einigermaßen erfolgreich zu werden?
Die brauchen nicht nur einen neuen Quarterback. Also sie würden mit Sicherheit auf jeden Fall wieder einer gut tun. Es gibt da den einen oder anderen, der mit Sicherheit sehr interessant ist, der vielleicht schon längst einen Vertrag bekommen werden sollte. Aber ich denke, wir wissen beide, wen ich jetzt hier meine. Und der auch sehr gut dazu passen würde, weil man möchte gerne auf Lauf auslegen. Und der Quarterback hat bewiesen, dass er sehr, sehr gut mit seinen Beinen unterwegs sein kann. Also von daher sollte man auf jeden Fall über ihn nachdenken. Aber für mich das größere Problem ist Coaching. Da muss dringend was geändert werden. Die Defense ist entschlüsselt. Die können 3 Spiele Plays spielen. Das ist einfach zu schlecht. Das ist zu einfach. Das kann doch mittlerweile jeder erkennen. Saxonville ist nicht mehr Saxonville. Das ist ein zahnloser Tiger oder ein zahnloser Jaguar. So muss man es ja sagen. Und da muss dann gearbeitet werden. Dann muss einfach mal das Haus einfach aufräumen, weil man hat noch viele Leute mit dabei aus den Phasen, wo man wirklich richtig schlecht mit dabei gewesen ist. Und das merkt man ja einfach an, dass das Coaching einfach auf dem Level ist, dass das Team eher zurückhält, anstatt dass es fördert. Und deswegen muss dort einfach jetzt auch ein Tom Coughlin her. Er ist mir sicher nicht dafür bekannt, dass er derjenige ist, der einen klaren Cut machen kann. Der hält mehr zu länger an Spielern und auch an Trainern fest. Und deswegen muss auch vielleicht der Owner jetzt einmal gefragt sein, weil das ist nicht der Anspruch der Jaguars. Die haben viel, viel Talent. Jalen Ramsey, die D-Line ist verdammt stark. Das muss man ja auch so sagen. Das sind auch die O-Line ist verdammt gut. Mit Leonard von der hat man wirklich einen starken Running Back. Die Wide Receiver, da muss mehr passieren. Da haben sicher noch Luft nach oben, viele Bälle fallen gelassen. Aber Coaching, GM, da muss dringend was anderes her. Sonst werden die Jacksonville Jaguars weiter unten rum dümpeln und dann werden sie nie was schaffen und schmeißen das Geld, was sie ausgegeben haben, aus dem Fenster raus und jetzt am Ende mit nichts da.
Okay, dann nochmal auf die Steelers zurück. Der Saisonstart war zum Vergessen. Also wirklich absolut zum Vergessen für die Steelers. Jetzt mittlerweile schaut es ganz gut aus. Stehen jetzt ganz solide momentan in den Playoffs, so wie es jetzt gerade ausschaut. Aber kann das wirklich der Anspruch von den Steelers sein, sich irgendwie durch so eine passable halbe Saison irgendwie in die Playoffs retten? Beziehungsweise glaubst du, dass die Steelers in dieser Saison, die so schlecht angefangen hat, und dann jetzt irgendwie so Schritt für Schritt zwar besser wird, aber immer noch ein bisschen komisch ist, gerade auch natürlich durch Le'Veon Bell immer noch, glaubst du, dass sie da was erreichen können? Beziehungsweise was müssen sie anders machen, dass es in der nächsten Saison wieder besser läuft, dass es von Anfang an besser läuft, dass die Steelers von Anfang an diesen Anspruch, den sie haben, zu sagen, wir sind die Steelers und wir stehen in den Playoffs, auch wirklich durchsetzen können?
Ja, es ist mit Sicherheit so ein bisschen so ein Culture-Thing, also dass einfach die Mentalität in der Mannschaft stimmt. Ich denke, sie haben da so ein bisschen gebaut, glaube ich, auch dieses ganze Le'Veon Bell-Thema, das hat der Mannschaft auch, glaube ich, so ein bisschen geschadet, gerade in den ersten Wochen. Und dann haben sie es dann, glaube ich, so ein bisschen dann zusammengekriegt, haben sich zusammengesetzt, Leute, wir können auch was schaffen, wir können beweisen, dass wir auch ohne Le'Veon Bell hier weit nach vorne kommen können. Und jetzt die letzten 6 Spiele mit 6 Siegen, da sah das schon wirklich sehr gut aus. Und auch so ein Spiel, das musst du auch erstmal ein Turnaround schaffen. Das zeigt auch wirklich dafür, dass das Team stimmt, dass dort die Stimmung im Team einfach gut ist, weil wenn das nicht so wäre, dann wären sie wahrscheinlich auseinandergefallen und hätten dieses Spiel vielleicht sogar noch deutlicher verloren, aber das haben sie nicht gemacht, sie haben die Ruhe bewahrt, haben am Ende das wirklich dann auch verdient gewonnen, weil sie dann auch stark gespielt haben mitten raus und ich denke, das sollte den Steelers Hoffnung geben für die nächste Saison, dass sie jetzt einfach versuchen, ihr Ding zu machen, diese ganzen Diskussionen von außen einfach möglichst außerhalb des Lockerrooms zu lassen und dass sie dann einfach versuchen, das zu machen, weil auch diese Saison die Chance ist da, also der Super Bowl ist möglich in der AFC, gibt es einige Teams, die mit Sicherheit auf einem starken Level sind, unter anderem die Patriots, die Chiefs, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden, aber auch die Chargers. Und sie sind mit Sicherheit auch mit dabei, weil die Defense ist wirklich sehr gut. Die besten Pass-Rush der Liga, haben die meisten Sacks bisher produzieren können, mit einer ganz, ganz starken Zahl. Also von daher, da ist schon viel Gutes mit dabei. Sie müssen jetzt nur gucken, dass sie dann auch einfach ja das zusammenbehalten können, dass sie weiter fokussiert bleiben und dass sie dann auch in den Playoffs das Ganze zusammenkriegen, weil das ist bisher das große Problem. Sie haben viel, viel Talent, aber sie sind bisher zu wenig in den letzten Jahren in einem Championship-Game gewesen gegen die Patriots, was man eigentlich öfter sehen müssen eigentlich, und genau das haben die Chiefs oder die Steelers nicht geschafft. Daran müssen sie arbeiten, dass sie jetzt in den Super Bowl kommen, weil sie haben verdammt gute Spieler, einen guten Quarterback, der jetzt mit Sicherheit auch immer seine Fehler mit dabei hat, aber der zählt trotzdem für mich zu den Top 10 Quarterbacks in dieser Liga und wird wahrscheinlich auch Hall of Famer First Ballot sein. Deswegen, da müssen die gucken, dass das funktioniert und dann ist für diese sehr, sehr viel drinne, vielleicht sogar der Sieg in diesem Jahr im Super Bowl.
Alles klar, ich danke dir, Sebastian. Übrigens, in dieser Woche sind das Patrick Rubin und Sebastian Mühlenhof für euch hier am Start. Und wir machen mal eine kleine Pause und hören uns gleich wieder, wenn es heißt Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal zu Woche 11 mit Patrick Rebin und Sebastian Mühlenhof. Und vorhin haben wir bereits über die Packers gegen die Seahawks sowie über die Steelers gegen die Vorhin haben wir bereits über die Green Bay Packers gegen die Seattle Seahawks sowie die Pittsburgh Steelers gegen die Jacksonville Jaguars geredet. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel, und zwar das der Dallas Cowboys gegen die Atlanta Falcons, was ebenso wie das der Steelers gegen die Jacksonville Jaguars relativ kurz vor Ende erst entschieden wurde, Sebastian, oder?
Ja, das war wirklich ein sehr, sehr enges Spiel zwischen den beiden Mannschaften. Es sah erst nach einem wirklich sehr, sehr langweiligen Spiel aus zur Halbzeit 6-3 zu sehen bei dem Spiel. Und dann hinten raus wurde es nochmal wirklich spannend. Also da mussten beide Mannschaften wirklich das Beste dort aufbieten, damit sie das Spiel am Ende gewinnen konnten. Und am Ende entscheidet das Field Goal ja für die Cowboys, dass sie am Ende dieses Spiel gewinnen können mit 22-19 in einem Spiel, was für sie sehr wichtig ist. Wir hatten es ja schon angesprochen letzte Woche. Beide Mannschaften wollten um in diesen Sieg holen. Beide Mannschaften wollten in den Playoffs Contention bleiben. Das haben jetzt die Cowboys geschafft mit ihrem Sieg. Bei den Falcons hingegen muss man jetzt mit 4-6 anerkennen, dass die Saison vorbei ist. Da werden sie es nicht mehr schaffen, in der starken Division oder in die Nähe der Playoffs zu kommen. Also von daher, gute Arbeit von den Cowboys, die dort in richtigen Phasen die entscheidenden Plays gemacht haben. Bei den Falcons leider Pech gehabt. Die Defense hat leider nicht standgehalten und das Field Goal erlaubt.
Ja, wir haben vorhin schon beim Spiel der Packers gegen die Seahawks drüber gesprochen, dass ein Team weiter auf die Playoffs hoffen darf und ein Team wohl relativ sicher aus den Playoffs draußen ist. Bei den Cowboys gegen die Falcons ist es im Grunde genommen die gleiche Ausgangssituation, Sebastian, oder?
Ja, genau, es ist die gleiche Ausgangssituation. So muss man sagen, die Falcons, NFC South, ist eine schwierige Division, ähnlich wie es ja auch bei den Packers der Fall ist, mit zwei Teams, die schon vorher so ein bisschen weg waren, eigentlich vom Gefühl her, die doch einfach sich besser präsentiert haben diese Saison, auch wenn bei den Panthers so ein bisschen up und down ist bisher, aber trotzdem, sie sind dort die im Moment die klare Nummer drei, weil sie einfach nicht die dort performen. Kommt natürlich jetzt auch einfach daran, dass die Defense wirklich sehr verletzungsgebeutelt ist. Da muss man gucken, dass man jetzt in der Offseason wirklich dafür sorgt, dass sie wieder fit werden, weil das Team ist auf jeden Fall etwas, was man auf der haben sollte, auch nächste Saison, weil sie viel Talent haben. Kell und Lee, wirklich eine starke Saison bisher gespielt, muss man sagen. Also wegen zu Julio Jones, der ihn dort auch entlasten kann, auch immer mal wieder Big Plays machen kann. Also von daher, bei den Falcons, nur in dieser Saison, wie gesagt, läuft es für sie nicht. Deswegen müssen die gucken, dass sie in der nächsten Saison dort anknüpfen können, dass sie dann arbeiten müssen. Da kommt eine Devonta Freeman ja auch mit zurück und das Run-Game. Da müssen sie dringend wieder die Form zurückführen, die sie unter Kyle Shanahan hatten. Und da muss man auch mal gucken, ob dann er nicht vielleicht auch mal ein neuer Offensive Coordinator muss. Mal Steve Sarkisian hat es nicht bewiesen können, dass er wirklich diesen Job verdient hat. Da hat er zu wenig Kreativität bewiesen und zu wenig Einfallsreichtum, um einfach diese Offense besser zu machen und die einfach alle Weapons, die sie schützen.
Ja, momentan sind tatsächlich beide Teams nicht in den Playoffs drin. Die Cowboys stehen momentan zwei Plätze hinter dem ersten Playoff-Seed mit 5-5. Zur Erinnerung, die Panthers und die Redskins und die Vikings, die Vikings stehen bei 5-4-1, haben also quasi glücklicherweise durch das eine Unentschieden da den besseren Spot als die 5-5 stehenden Cowboys. Aber die Falcons, die stehen bei 4-6, also doch relativ weit weg von den Playoffs momentan. Und wir hatten ja schon mal drüber geredet gehabt, als Devonta Freeman sich relativ kurz vorher verletzt hatte. Wo müssen die Falcons nachlegen in der Offseason, Sebastian?
Gute Frage. Eigentlich haben sie ein Team, was wirklich sehr stark ist und eigentlich wenig Schwächen hat. Also es ist, glaube ich, wirklich da auch so ein bisschen das Thema Coaching, was ja auch so ein bisschen bei den bisschen auch ein großer Teil dort eine Rolle spielt, dass sie einfach offensiv wieder an das anschließen können, was Kyle Shanahan dort gemacht hat. Sie haben ja bewiesen, dass sie auch gerade in der Red Zone immer wieder Probleme machen, noch einfach dann diese One-Two-Punch, den sie ja eigentlich haben mit dem Devonta Freeman und dem Tevin Coleman, wirklich zwei sehr, sehr gute, vielleicht so das beste Duo in der ganzen Liga, oder vielleicht das zweitbeste, nehmen wir mal Mark Ingram und Alvin Kamara dort auf jeden Fall vorne weg. Trotzdem, das ist auf jeden Fall, was sie besser auch machen, nutzen müssen. Dann müssen die gucken, dass sie die Defense dann auch ein bisschen stärken können, vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität dort mit rein, noch einen Schritt machen. Es ist einiges an Potenzial dort auch vorhanden, deswegen müssen sie eigentlich gar nicht so viel besser machen. Sie müssen einfach nur gucken, dass sie die Spieler weniger verletzen und dass sie dann auch einfach ihre Möglichkeiten dann auch entsprechend ausnutzen können. Und dann sollte auch in der nächsten Saison wieder möglich sein, um die Playoffs mitzuspielen. Zumal ja Matt Ryan wirklich eine starke Saison spielt, wirklich gute Zahlen auflegt, schon über 3000 Yards geworfen und ich glaube, bis bisher nicht über 70%. Also an ihm liegt es nicht. Leider seine Kollegen, die ein bisschen Probleme haben und dann auch einfach ja ein bisschen man down ist im Endeffekt.
Alles klar, du bei den Cowboys läuft es ja auch nicht ganz so gut momentan, ne? Da ist auch einiges im Argen und das trotz der doch relativ potenten Offense, gerade natürlich mit Dak Prescott und Ezekiel Elliott. Was müssen die Cowboys deiner Meinung nach verändern, um wieder wirklich relevant zu werden, vielleicht gerade so wie in der ersten Saison mit Ezekiel Elliott und Dak Prescott, wo es ja wirklich gut lief, oder war das wirklich nur so dieser Überraschungsmoment in der ersten Saison?
Ja, das ist die große Frage, die sich, glaube ich, alle stellen, ob diese erste Saison wirklich von Dak Prescott schon gewesen ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass Dak Prescott einfach keine vernünftigen Receiver um sich herum hat, um sie ans Spiel anspielen zu können. Sie machen es jetzt so, dass sie schon versuchen, Ezekiel Elliott mehr mit ins Passspiel anzubeziehen. Das ist auf jeden Fall eine richtige Variante. Und auch der Trade für Amari Cooper hat mir sehr gut gefallen persönlich. Aber dahinter fehlt's einfach. Da hast du keine Spieler, die wirklich dann nochmal, ja, die klare Nummer 1 oder beziehungsweise klare Nummer 2 ist, die man wirklich Big Plays machen kann. Du hast einen Cole Beasley, der gut ist, ein guter Slot-Receiver, aber halt keine Granate. Und das ist halt das große Problem. Denn Michael Gallup, Geoff Swarm, einen Rod Smith, aber auch einen Marquise Lee, der wieder verletzt ist, das sind Spieler, die sind Durchschnitt, vielleicht im besten Fall, das muss man auch ganz ehrlich dann so klar sagen, das ist für sie dann ein großes Problem. Im Draft nächstes Jahr werden auch wenig starke Receiver mit dabei kommen, das heißt, sie können diese Position of Need gar nicht wirklich adressieren, müssen dort gucken, dass sie in der Free Agency vielleicht irgendjemanden großen Fisch holen können, vielleicht auch überraschen können mit einem Trade oder so weiter, weil wenn sie das nicht hinkriegen, dann wird es ja wirklich für sie sehr, sehr schwierig, weil die Defense, finde ich, ist auf einem starken Weg, gerade der Passage um DeMarcus Lawrence ist wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Auch die Defense hat sich verbessern können mit vielen jungen Spielern, die jetzt wirklich im zweiten, dritten Jahr sind, die schon Erfahrung haben sammeln können. Das sieht gut aus, aber offensiv muss man halt gucken und dann muss man halt nächste Saison auch schauen, weil der Rookie-Vertrag von Dak Prescott geht nächstes Jahr in seine letzte Saison. Ja, und dann ist Jerry Jones gefragt, ihn zu verlängern, zu gucken, ob es Sinn macht, ihn zu verlängern, weil momentan ist dort ein bisschen die Diskussion, da muss man, wie gesagt, schauen. Er hat aber gesagt, er möchte es auf jeden Fall verlängern, ob er es dann wirklich auch rechtfertigen kann und ob er noch eine Unterstützung gibt, dass er dann auch wieder so stark performen kann wie in dem ersten Jahr, das werden wir sehen müssen, aber ich denke schon, dass das Problem nicht der Böske ist, sondern muss man vielleicht eher über den Headcoach reden, Jason Garrett. Sein Name wird in letzter Zeit öfter, wenn uns da einen neuen Coach zu installieren, ob es dann passieren wird, müssen. Da möchte ich mal gucken, dass man vielleicht noch in die Playoffs reinkommt, aber dann aufzieht es mit Sicherheit ein Thema.
Okay, alles klar. Also deiner Meinung nach beide Teams die Saison nicht unbedingt die Chance, in die Playoffs zu kommen. Habe ich das richtig verstanden?
Denke ich schon. Also die Cowboys sind, wie gesagt, sehr runlastig. Da kannst du mit Ezekiel Elliott, der wirklich sehr, sehr stark ist, mal sicher funktionieren. Da kann man auch das ein oder andere Team mit Sicherheit schlagen, aber ich sehe einfach die Panthers und auch die Vikings vor den Cowboys, deswegen sind für mich die Cowboys außen vor und dann wird natürlich geguckt, was jetzt in Offseason passiert in Dallas und was Jerry Jones hat vorhat mit seinem Team.
Und wie siehst du die Redskins in diesem Bild? Weil ich meine, theoretisch, wenn die Cowboys noch an den Redskins vorbeiziehen würden, dann könnten sie ja immerhin sich über quasi den Gruppensieg, in Anführungszeichen, den Division-Sieg in der NFC East noch qualifizieren.
Ja, das kann mit Sicherheit passieren. Das bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, weil bei den Redskins gab es jetzt ja einige Verletzungen. Jetzt natürlich auch mit dem Verletzung von Alex Smith, der wirklich schlimme Verletzung, der gute Besserung an dieser Stelle. Und jetzt muss Colt McCoy ran. Das kann natürlich für die Cowboys die Chance durchaus sein. Das ist vielleicht die einzige Chance für sie in die Playoffs, weil jetzt muss man gucken, Colt McCoy von Alex Smith ist jetzt schon ein guter Downgrade. Und da, ist jetzt die Chance da. Die sind wirklich sehr verletzungsgebeutelt. Die Redskins wieder, das tut mir einfach echt weh, weil die gutes Talent haben. Letzte Saison waren die auch schon so verletzungsgeplagt. Diese Saison wieder. Und jetzt ist eigentlich mal wirklich verdient, jetzt an die Playoffs zu kommen, weil sie wirklich sehr, sehr stark performt haben. Aber sie schaffen es ja nicht, weil einfach die Spiele nicht gesund bleiben können oder auch in dem Fall wirklich sehr, sehr unglücklich verletzt werden. Das ist einfach immer sehr, sehr schade für die Mannschaft, sehr, sehr schade auch für die Franchise, die mit Sicherheit mal es wieder schaffen möchte, diesen Division-Sieg zu kommen, in die Playoffs zu kommen. Die Chancen waren da, aber jetzt wird es wahrscheinlich müssen wir mal abwarten, wie Colt McCoy das hinkriegt, was dort die Coaches vorhaben mit ihm und dann der Backup-Quarterback Mark Sanchez. Ich hoffe, wir sehen ihn nicht.
Alles klar, also
bin ich ehrlich.
Colt McCoy over Mr. Butt von Mark Sanchez. Wir machen mal weiter, bevor das hier noch zu doll ausartet, lieber Sebastian. Ja, also bitte, ne? Bitte, ja. Wir machen hier erstmal weiter mit dem Spiel der New Orleans Saints gegen die Philadelphia Eagles und wenn wir jetzt vorhin über knappe Spiele gesprochen haben, da gehört dieses Spiel überhaupt nicht dazu, oder?
Auf keinen 48-7 gewinnen die Saints. Damit hätte, glaube ich, vor der Saison keiner gerechnet, aber ich bin ganz ehrlich, vor dem Spiel habe ich gedacht, die Saints werden das klar gewinnen, das aber so klar wird, das habe ich auch nicht gedacht.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, damit hat niemand gerechnet. Ich meine, die Saints sind in dieser Saison so ein bisschen das Nonplusultra, ja, gerade durch Drew Brees, der irgendwie dieses Jahr so ein bisschen seinen zweiten, dritten, vielleicht auch vierten oder fünften Frühling schon erlebt. Sind die Saints überhaupt aufzuhalten irgendwie?
Ja, das ist die große Frage, die sich alle stellen. In der ersten Woche hat es funktioniert, da war ein gesundes Falcons-Team, das Team, was sie geschlagen konnte. Und seitdem ist es halt verdammt schwierig. Ich denke, was man sehen kann, dass die Secondary auf jeden Fall anfällig ist. Da tun sie sich dann durchaus schwer, dann auch teilweise jetzt auch mit der Verpflichtung von Eli Apple geht es ein bisschen mit nach oben, aber das ist dann noch so das große Problem, was halt gar nicht geht gegen die Saints. Du kannst halt nicht laufen. Das ist natürlich ein großes Problem. Also da musst du dann wirklich sehr passorientiert arbeiten. Das kann für einige Teams funktionieren. Wir haben es auch gesehen, die Rams hätte man vielleicht auch gedacht, okay, das können sie vielleicht schaffen. Aber die Rams konnten halt defensiv halt nicht damit zugelassen und deswegen, es wird schwierig momentan. Ich bin da sehr gespannt, ob sie ein AFC-Team haben, das sie im Super Bowl vielleicht stoppen kann, weil ich denke schon, in der NFC wird es sehr, sehr schwierig, dass es ein Team schafft, die Saints zu stoppen und deswegen bin ich sehr gespannt, wer dann am Ende dort gegen die passiert, weil wir uns ja schon fast eigentlich darauf geeinigt haben. Du bist ja sehr sicher. Ich bin auch mehr und mehr dafür, dass die Saints in den Super Bowl kommen und ich würde es Drew Brees wirklich von Herzen gönnen, dass er vor allen Dingen auch endlich diesen MVP-Titel kriegt, weil er spielt so, so stark und er hat ihn einfach verdient.
Ja, du hast es schon gesagt. Also ich bin da schon relativ fix in meiner Meinung. In meiner Meinung nach sind die Saints zumindest in der NFC das Nonplusultra in dieser Saison und an den Saints wird auch denke ich mal, in persona der Rams in diesem Jahr keinen Weg dran vorbeiführen. Wollen wir noch mal über das andere Team sprechen? Philadelphia Eagles, amtierender Super Bowl-Sieger, auch wenn es nicht danach ausschaut momentan. So hart es vielleicht klingt, es ist die Wahrheit, ja. Tut mir leid, aber du kannst dich als amtierender Super Bowl-Sieger, kannst dich nicht so verkaufen, wie es die Eagles momentan tun. Man redet ja immer schön vom Super Bowl-Hangover, wenn du eben den Super Bowl irgendwie bitter verloren hast oder so. Das haben die Eagles nicht und trotzdem stehen die Eagles momentan bei 4-6, knapp vor den Giants, die in dieser Saison nichts hinbekommen und knapp vor den Lions, die in dieser Saison leider auch überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, die muss man einfach auch sagen, die Eagles bekommen die Saison einfach auch nichts hin. Also mir tut so ein bisschen Carson Wentz leid. Der spielt wirklich echt gut, das geht so ein bisschen unter. Jetzt am Wochenende jetzt nicht so gespielt, 3 Interceptions nicht, aber trotzdem, seine Werte bis dahin waren besser als eigentlich letzte Saison. Und das ist dann wirklich sehr, sehr schade, dass er, ja, nicht die Unterstützung von seinen Spielern bekommt. Ne? Golden Tate, jetzt letzte Woche gab 5 Receptions für 48 Yards. Wenig. Jordan Matthews, 3 Receptions für 37 Yards. Also, das ist wirklich viel Unterstützung, die er dort hat. Das Running Game ist nicht so stark wie letzte Saison. Auch verletzungsgeplagt. JJ ist ausgeschieden. Der Garrett Butterman wieder zurückholen können. Auch die Defense ist nicht auf dem Niveau, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Während man letzte Saison noch die ein oder andere Verletzung mal auffangen konnte, ist gerade die Secondary so verletzungsgeplagt und da kann man halt nicht mehr eingreifen. Der Darby ist ja ausgeschieden jetzt unter der Woche, Ronald Darby. Und sie momentan nicht auf dem Level sind wie letzte Saison. Und vielleicht hat man auch so ein bisschen die Abgänge von Frank Reich und auch John DeFilippo, die ja beide Coaches waren offensiv, so ein bisschen unterschätzt. Frank Reich im Moment mit den Colts auf wirklich einem starken Lauf ist auch John DeFilippo wirklich gut mit dabei mit den Vikings als OC dort. Also von daher, vielleicht haben die beiden Coaches doch dann zu sehr Einfluss gehabt auf den Lauf der Eagles, weil momentan wirkt Derek Peters ein bisschen hilflos. Ich glaube, weiß selbst nicht so genau, was das Problem dort gerade ist und da muss er jetzt gucken, dass er Lösung finden kann. Die Saison ist eigentlich vorbei, aber mal gucken. Also da ist vielleicht noch was möglich. Ist, glaube ich, so ein bisschen gerade der erste Spot so ein bisschen up for grabs, auch wenn ich gerade schon was anderes behauptet habe, aber möglich ist es noch. Ob sie es schaffen, ich glaube nicht, weil sie einfach offensiv zu schlecht sind. Und defensiv auch.
Also hier an dieser Stelle ein vernichtendes Urteil für dich, für die Eagles in dieser Saison. Und damit gehen wir auch in eine erneute Pause. das war das Spiel der Cowboys gegen die Falcons und das Spiel der Saints gegen die Eagles. Wir melden uns gleich wieder, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Mit Professor Dr. Gerhard Nowak.
Sehr wertvoll.
Jeden Mittwoch neu im Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. NFL.de und in dieser Woche, da geht es natürlich um Woche 11 der NFL. Für euch mit dabei Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Und ja, man sagt doch immer so ein bisschen, das Beste kommt zum Schluss und das Beste haben wir uns auch für den Schluss aufgehoben, zumindest was die Reviews der letzten Woche angeht. Wir hatten die Packers gegen die Seahawks, wir hatten die Steelers gegen die Jaguars, wir hatten die Cowboys gegen die Falcons und die Saints gegen die Eagles. Und wenn man darüber spricht, dass das Beste zum Schluss kommt, dann reicht, denke ich mal, ein kleiner Blick auf die Ergebnisse der letzten Runde. Und dann wird man relativ schnell zu dem Entschluss kommen, dass das Beste, was wir oder worüber wir sprechen können, die Chiefs gegen die Rams waren, ja. Ein Wahnsinnsspiel. 54 zu 51. Das erste Spiel in der Geschichte der NFL, in dem beide Teams mehr als 50 Punkte machen. Und ja, eigentlich ein Grund zur Freude. Eigentlich. Ihr kennt uns. Ja, wir sind die Grumpy Cats des deutschen Podcast-Geschäfts sozusagen. Wir haben immer irgendwo dran, was auszusetzen. Und an diesem Spiel finden wir beide tatsächlich sehr viel, was auszusetzen wäre. Und ich würde mal anfangen mit einem Spruch. Es klingt wie eine Plattitüde, aber es ist einfach die Wahrheit. Offense wins games, Defense wins championships. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, dass die beiden Teams, die hier seit Wochen, die seit Monaten als die Contender schlechthin gehandelt werden, sich beide zwar 50 Punkte gemacht haben, aber sich trotzdem beide gleichzeitig einen 50-Burger haben einschenken lassen, dann muss ich sagen, war das keine grandiose Leistung. Klar, wenn man auf offensiven Football steht, geiles Spiel, 50 Punkte hier, 50 Punkte da, will noch jemand Punkte, hat noch keiner Punkte, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, oder Sebastian?
Ja, da bin ich bei dir. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Defense wins Championship, das haben wir auch gesehen. Das war noch am Ende so ein bisschen der entscheidende Faktor, dass dann auch die Rams das Spiel gewonnen haben. Natürlich haben sie auch einige Sacks kassiert, selbst mit insgesamt 5 Stück, die sie dort dann kassiert haben. Ist schon eine ordentliche Anzahl, aber hinten raus waren dann die Rams einfach das stärkere Team. Sie haben dann die entscheidenden Fehler forciert von den Chiefs, das muss man dann auch so sagen. Und zwar haben sie dann mit diesem Strip Sack zweimal, der dann jeweils recovered wurde von den Running Rams. Das hat wirklich Aaron Donald sehr, sehr gut gemacht. Und hinten raus die 3 Interceptions von Patrick Mahomes haben wehgetan. Das haben sie wirklich sehr gut gemacht in der Phase. Haben hinten raus wichtige Entscheidungen getroffen, die Rams, das Spiel am Ende verdient gewonnen, aber du hast angesprochen, nur mit Offense das zu gewinnen, das wird sehr, sehr schwierig. Wir haben es auch letztes Jahr gesehen im Super Bowl. Da wurden verdammt viele Punkte gescored. Was hat am Ende entschieden? Der eine Strip-Sack von den Eagles, damit das Spiel gewonnen wurde. Also von daher, Defense ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und da haben beide Mannschaften noch verdammt viel Luft nach oben. Bei den Rams hätte ich das nie gedacht, weil ich eigentlich die Defense als stärker eingeschätzt habe. Aber da muss auch noch ein bisschen dran gearbeitet werden, auch wenn man dann den entscheidenden Plays gemacht hat, ist auch noch Luft nach oben und wenn man die Titel gewinnen will, darf man das nicht so zulassen.
Alles klar, du bist also da vollkommen meiner Meinung, dass diese Leistung zwar schön anzusehen ist für den geneigten NFL-Fan, der gerne mal ein paar Pünktchen sieht, aber letzten Endes dann eben nicht zu dem führt, wo man gerne hin möchte als Team. Und wir haben es schon gesagt, die Offenses, natürlich, klar, absolut high-flying Offenses, da geht viel, da geht richtig viel. Jared Goff mit einer wahnsinnigen Performance, 4 Touchdowns, keine einzige Interception. Bei Patrick Mahomes sah das Ganze ein bisschen anders aus. Der hat zwar mehr Touchdowns, aber dafür auch weitaus mehr Interceptions zugelassen. Und ich weiß nicht, wo hast du so ein bisschen die größten Probleme der beiden Teams in der Defense sehen können?
Ja, wenn man ehrlich ist, ist es die Secondary so ein bisschen, ne? Muss man, glaube ich, bei beiden Teams sagen, wenn du jeweils dem anderen Team über 400 Passing Yards zulässt, hast du schon ein Problem. Gerade auch bei den Rams, da merkt man auch einfach, dass ein Aqib Talib fehlt und auch, dass Marcus Peters jetzt nicht hundertprozentig fit ist. Er hat zwar die Interception gemacht beim zweiten, hat aber davon profitiert, dass Samson Ebo kommt, der dort den Tackle macht, dort die Arme auch berührt von Mahomes, sodass der Ball komisch unterwegs nicht dorthin kommt, wo er eigentlich hin soll. Und somit kann er den Ball wirklich sehr fangen. Seine erste Interception als Rams-Spieler. Und das ist auch schon relativ spät, erst in der 11. Woche. Da muss er doch noch ein bisschen dran arbeiten, dass er noch mehr ein Faktor wird, einmal für die Rams, dass er den Schritt nach vorne macht. Er wirkt, wie gesagt, nicht hundertprozentig fit. Das ist für die Rams ein schlechtes Zeichen, weil er jemand sein soll, der dann auch natürlich die wichtigsten Spieler rausnehmen kann von den gegnerischen Teams. Und da müssen auch die Chiefs eh nicht dran arbeiten. Die Run-Defense war ganz okay, nur 55 Yards zugelassen gegen Todd Gurley. Das muss man auch erstmal schaffen gegen den Leading Rusher der Liga bisher, der auch schon über 1000 Yards erlaufen hat in elf Spielen. Das ist schon wirklich eine starke Quote. Und das ist so etwas, wo sie dann arbeiten müssen. Beide Teams, Secondary, ist ein bisschen das Problem. Eric Berry, da muss auch ein bisschen gucken, dass er jetzt wieder die Secondary zusammenkriegt, dass er da vorne weg ist als Kapitän, dass er die Jungs motiviert, dass er den richtigen Anweisungen gibt, damit sie dann auch näher rankommen können. Und für mich sind im Moment die Chiefs, auch wenn sie mit 29 den besten Rekord haben in der AFC, sind für mich nicht der Top-Favorit auf den Champions-League-Titel. Also Champions-Titel, so ist es richtig, sondern für mich kommen sie nicht in den Super Bowl, vielleicht sogar überhaupt nicht mal in Championship-Game.
Ja, ich habe jetzt auch noch so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, kleines Statement. und zwar auch zu dem gleichen Thema, wie du jetzt gerade eben erwähnt hattest, gerade bezüglich hier Conference Championship und Super Bowl und hast du nicht gesehen, Sky's the Limit, kennen wir alle, ne? Wenn wir uns jetzt die beiden Spiele angucken, und ich sag das jetzt vor allem mit den Chiefs als Beispiel, weil ich mich damit jetzt vorhin mal auseinandergesetzt hatte das auch schon bei Twitter so in der Art zumindest geschrieben gehabt. Gehen wir mal davon aus, die vier besten Teams der Liga sind momentan die Chiefs, die Rams, die Saints und die Patriots. Jetzt stehen sich im Conference Championship Game die Chiefs und die Patriots gegenüber. Ich gehe 100-1 für die Patriots in dieses Spiel. Warum? So, gucken wir uns an, was beim Spiel der Chiefs gegen die Rams passiert ist. Beide Teams haben 50-Burger kassiert. Beide Teams haben offensichtlich nicht ganz so die besten Defenses am Start, aber wenn wir uns gerade die Chiefs jetzt mal angucken, die nicht eine Interception hinbekommen haben gegen die Rams, dann ist das grauenvoll. Sage ich so, wie es ist. Ja? Also es ist keine Defense, die eines Super Bowls würdig ist, meiner Meinung nach. Gucken wir uns jetzt mal an, Patriots gegen Chiefs. Im Championship Game, whatever. Die Patriots stehen mit ihrem A-Team auf dem Feld. Die Chiefs stehen mit ihrem A-Team auf dem Feld. Die Chiefs machen 40 Punkte, weil, ich meine, gut, die Rams Defense war jetzt auch nicht so ganz grandios. Patriots Defense ist an und für sich ganz stabil. Schaut ganz gut aus soweit. Muss ich da nur noch ein bisschen adjusten, und ich meine, ganz ehrlich, in den Playoffs herrschen dann sowieso andere Gesetze, und da ist dann eigentlich jeder Spieler soweit ready. Die Chiefs machen 40 Punkte gegen die Patriots, aber dann kommt die Offense der Patriots ins Spiel und die Defense der Chiefs ins Spiel. Wie gesagt, die Defense der Chiefs hat gegen die Rams keine einzige Interception abgefangen. So, jetzt kommt die Offense der Patriots. Du hast offensive Waffen als Running Backs, natürlich, klar, James White, Sonny Michel, aber vor allem im Passing Game, da wird's dann richtig dreckig. Da hast du als Spieler gegen die Deckung Gronk, wenn er fit ist. Du hast als kleinen, wuseligen Typ, der seine 10 Yards Pässe locker fängt, Slot Receiver Julian Edelman. Und du hast für die langen Dinger Cordarrelle Patterson, der auch mal einen Ball returnen kann, wie wir auch diese Saison schon gesehen haben. Cordarrelle Patterson und Josh Gordon. Und natürlich nicht zu vergessen, einen Tom Brady in der Pocket stehen. So, was passiert jetzt also, wenn du als Team gegen die Patriots 40 Punkte machst, aber eine miserable Defense hast, dann machst du 40 Punkte, aber fängst dir gleichzeitig deine 50 Punkte wieder ein. So, und dann sind wir wieder bei dem Spruch Offense wins games, Defense wins championships, weil dann sind nämlich die Punkte, die du machst, vollkommen egal. Und deswegen kategorisiert der Spruch nämlich auch nach Games und nach Championships, weil es ist immer ein Unterschied im Mindsetting. Es ist ein Unterschied im Mindsetting zwischen den Games und den Championships. Games, mein Gott, do or die gibt's da nicht. Du verlierst eins, du gewinnst eins und am Ende guckst du, dass du einen einigermaßen passablen Record hast, um in die Playoffs zu kommen, um vielleicht noch Heimrecht zu haben oder sonst irgendein Schmarrn, ja. Aber in den Championships, da gilt es. Da ist es do or die. Da musst du als Team da sein, wenn es zählt. Und das haben vor allem die Patriots immer sehr, sehr gut eigentlich hingekriegt, wenn wir jetzt mal den letztjährigen Super Bowl ausblenden. Und dementsprechend musst du eben zwischen Games und Championships kategorisieren. Und deswegen gibt es diesen Spruch, Offense wins Games, Defense wins Championships, weil einfach eine Offense zwar in einem Spiel was bewirken kann, klar, keine Frage, aber in einem Championship, wenn das Mindset dann so gesettet ist und deine Defense suckt, weil sie von Haus aus suckt, ja, dann kann die Defense auch im Championship-Game normalerweise nicht aufsteigen zu einer Super-Defense, aber deine Offense kann dir so viele Punkte machen, wie du willst. Wenn der Gegner einen Punkt mehr macht als du, dann hast du das Spiel verloren, dann ist vollkommen egal, ob 51 zu 52, 77 zu 78 oder 100 zu 101. Du hast das Spiel verloren und du bist raus. Und deswegen, meiner Meinung nach, die Patriots vor den Chiefs momentan, beziehungsweise wegen mir auch tatsächlich die Steelers zum Beispiel vor den Chiefs momentan, weil die Chiefs einfach ihre Schwächen offenbart haben in diesem Spiel und das Spiel so ein bisschen ein Offenbarungseid war. Stimmst du mir dazu, Sebastian? Sorry für den langen Monolog.
Du, alles gut. Ich bin jetzt relativ einhergehen und was das Spiel ja auch gezeigt ist, Turnover-Battle. Heißt es ja auch immer, soll man das Turnover-Battle gewinnen. Das haben die Rams geschafft, während die, ja, die Chiefs, du hast angesprochen, keinen einzigen Turnover produzieren konnten, beziehungsweise einen Fumble hatten sie, glaube ich. Und da aber trotzdem Mahomes mit 5 Fehlern, ja gut, die erste Interception, die war definitiv seine Kappe, der weiß ich nicht, wo er hinwirft, du musst, du hat Ebekömmlich das sehr gut gemacht, muss man sagen, der wirklich ein starkes Spiel hatte, 1 Sack, 2 Quarterbacks, jetzt 3 Tackles, Interception, Return, Touchdown, ein Farmer Return, Touchdown, ist der erste Spieler, der das überhaupt geschafft hat in der Geschichte der NFL, seitdem man auch die Sacks seit 1962 dazu zählt, also von daher ganz starkes Spiel von ihm gewesen. Aber trotzdem, da muss er aufpassen. Der zweite wird er getroffen. Ja, das ist mit Sicherheit auch dann schwierig. Da muss man ihm keine Schuld geben. Beim dritten ist er auf der Flucht. Force ist für mich da ein bisschen zu sehr. Das muss man dann auch schon zulassen. Und die beiden Fumbles, da ist er beim ersten, sieht er überhaupt gar nicht Aaron Donald. Beim zweiten ist er ein bisschen lahm, muss ich zugeben. Da hat er so ein bisschen zu sehr gewartet. Das ist dann einfach, ja, dann Fehler von ihm einfach gewesen. Da wollte er dann vielleicht zu sehr einfach darauf sich verlassen, dass er das irgendwie hinkriegt. Hat er auch fast geschafft, muss man ja sagen. Aber er hat es dann zu sehr forciert. Das darfst du halt auch nicht erlauben, weil wenn du gegen die Patriots Fehler machst, die bestrafen das sehr, sehr konsequent. Und für mich gibt es 4 Top-Teams in der AFC momentan. Das sind die Chargers, die Chiefs, die Patriots und die Steelers. Die Chiefs haben mit Abstand die schlechteste Defense von allen. Das sollte ihnen zu denken geben, weil momentan sind sie für mich nicht, auch wenn sie der Rekord das sagt, der Top-Favorit. Natürlich, Homefield Advantage wäre für sie sehr wichtig. Können sie wahrscheinlich auch bekommen. Aber trotzdem, sie haben auch schon letzte Saison Homefield Advantage gehabt in den Playoffs. Auch nicht geholfen. Also von daher, die Chiefs sollten alle mal ein bisschen runterkommen. Sie spielen wirklich sehr schön. Barry Mahomes auch ein super Bombenspiel, auch gar keine Frage. Aber um den Super Bowl zu gewinnen, hört Männer nur dazu, als es sage Defense, oder sage Offense, das hast du schon angesprochen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, ob die Chiefs jetzt in den nächsten 6-7 Wochen das hinkriegen, bis zu den Playoffs eine Defense hinzustellen. Momentan glaube ich es nicht.
Alles klar, also hier auch keine sehr, sehr guten auch hier also keine sehr, sehr guten Aussichten für die Chiefs, was zumindest die Playoffs angeht und ein mögliches Championship-Game für die Chiefs gegen die Patriots oder auch die Steelers, was die wahrscheinlich momentan wahrscheinlichsten Matchups für das Championship-Game sind. Ja, damit verabschieden wir uns erstmal wieder in eine kleine Pause und machen gleich weiter, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de und bis gleich.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Anwurf, der Handball Talk, dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt auf meinsportpodcast.de.
Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben uns jetzt in den letzten paar Takes mit der Woche 11 der NFL beschäftigt und die Woche 11, die ist vorbei. Das war letztes Wochenende. Dementsprechend steht natürlich nächstes Wochenende die Woche 12 auf dem Programm und auch da haben wir wieder einige interessante Spiele und haben jetzt mal exemplarisch 2 Spiele für euch rausgesucht, die wir gerne noch besprechen würden. Wir fangen an mit dem Spiel der Patriots gegen die Jets. Ja, die Patriots, wir erinnern uns, die haben vor der vor ihrer Bye Week, die letzte Woche war, eine bittere Niederlage, 34 zu 10 gegen die gegen die Tennessee Titans kassiert und die New York Jets, die haben ebenfalls eine bittere Niederlage kassiert, allerdings nicht gegen die Tennessee Titans, gegen Mike Rabel, einen ehemaligen Spieler, sondern gegen die Buffalo Bills. Und das ist das Bittere an der ganzen Geschichte für die Jets. Die haben nämlich mit über 40 Punkten zu 10 verloren. Also wirklich böse. Und Sebastian, wie ist deine Projection für dieses Spiel Patriots gegen Jets?
Ich habe so das Gefühl, das wird ähnlich böse werden für die Jets. Also natürlich ist es für sie natürlich zu hoffen, dass es besser wird. Ich denke, Sandra hat schon gute Ansätze gezeigt, aber seien wir ganz ehrlich, die Patriots haben vor der Bye Week verloren und wir wissen, wenn die gekitzelt werden, die Patriots, und dann eine Bye Week haben, dann kommen die raus und machen Jagd auf dich, und das wird bei den Jets passieren und dann werden sie überrannt werden.
Ja, Patriots gegen Jets, das verspricht auf jeden Fall ein punktereiches Spiel zu werden, denn das ist auch tatsächlich, wenn wir uns mal so ein bisschen die Stats der beiden Teams angucken, die NFL Communications, die sammeln das Ganze ja immer dankenswerterweise ab, die fassen das so ein bisschen zusammen. Und wir fangen mal an beim Coach. Ja? Coach versus Opponent, Bill Belichick 27-11, Todd Bowles 1-6. Points for, Points against, Patriots 28 Punkte für die Patriots im Schnitt und 23,6 Punkte gegen die Patriots. New York Jets 20,8 Punkte zu 25,4 Punkte. Also haben wir hier wirklich schon mal sehr, sehr viel Raum dazwischen. Passing, natürlich die beiden Quarterbacks, Tom Brady, absolut erfahrener Typ, Sam Darnold, Rookie. Rushing, da sind tatsächlich die New York Jets mal ein bisschen vorne. Aber was ich tatsächlich auch noch ganz interessant finde, ist die Take-Give-Spalte hier bei den Stats. Da haben die Patriots nämlich plus 4, 17, 13 und die New York Jets minus 7, 15 und 22. Und auch so denke ich mal, dass die Patriots das ganz gut machen werden. Tom Brady, noch so als Side-Fact am Rande sozusagen, hat tatsächlich 7 seiner 8 Starts gegen die New York Jets gewonnen. Also auch hier spricht alles für die New England Patriots. Eigentlich spricht alles für die New England Patriots, oder Sebastian?
Ja, also ich sehe nichts, was da für die New York Jets sprechen sollte. Natürlich, die Rivalität ist schon da und die Patriots haben es jetzt nicht immer unbedingt leicht getan bei den Jets, aber trotzdem, also ganz ehrlich, also da wird nicht viel passieren, da wird nicht viel anbringen. Die Patriots werden wahrscheinlich 40 Punkte scoren und ich glaube, die Jets können froh sein, wenn sie an die 20 Punkte rankommen, vielleicht so die Marke knacken können, und dann ist es relativ klar. Ich würde da gerne Hoffnung machen, dass irgendwie für die Jets das enger wird, aber ich sehe das momentan einfach nicht. Die Defense hat Lücken, der ist mit Sicherheit noch Luft nach oben, ist im guten Mittelfeld, klar, aber der ist mit Sicherheit noch Potenzial, und gerade die Offense, da fehlt es einem da wirklich an Qualität, da hat einfach St. Donald nicht die Anspielmöglichkeiten, die Spieler, die ihm dort helfen können, Big Plays zu machen, und das ist etwas, woran sie arbeiten müssen, wo auch Todd Bowles arbeiten muss, muss man mal gucken, ob er die Saison überstehen wird, das ist auch noch dort eine Frage, ob er dort in der nächsten Saison wieder agieren darf. Man hat es gesehen, gerade die jungen Quarterbacks ballen offensiv orientierten Coaches, ist Todd Bowles nicht. Deswegen kann es sein, dass es bei ihm zu Ende geht. Ich weiß es momentan noch nicht. Gefühlt würde ich vielleicht sagen, ja. Aber das wird mit Sicherheit auch davon abhängen, wie sein Defense bis dahin wird sich präsentiert. Wenn er den Schritt nach vorne gemacht hat, dann wird er wahrscheinlich bleiben. Wenn nicht, dann goodbye Todd Bowles.
Alles klar. Und was müssen die Patriots machen, beziehungsweise was müssen die Patriots falsch machen, dass die Jets das Spiel am Ende mit nach Hause nehmen, beziehungsweise daheim behalten können? Ist ja in New York.
Ja, 7 Turnover produzieren oder so, würde ich sagen. Dann wird's schwierig.
Also du siehst wirklich bis auf viele Turnover produzieren kaum eine Chance, dass die Patriots so viel falsch machen können, dass die New York Jets das Spiel bei sich daheim lassen können.
Nein, also gib Bill Belichick 2 Wochen Zeit, sich auf ein Spiel vorzubereiten, Division Matchup, und der nimmt sich auseinander. Also das wissen ja, Bill Belichick ist dafür eine Granate. Deswegen muss wirklich alles schieflaufen für die Patriots, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen können. Also sie sind da so glasklarer Favorit, das ist unglaublich.
Ja, es gab ja tatsächlich, es gibt ja auch eine Geschichte, und zwar Bill Belichick ist tatsächlich nach dem Spiel der Chiefs gegen die Rams gefragt worden, ob er sich das Spiel denn angeguckt hat. Und die Antwort ist, Bill Belichick, wie er lebt und lebt. Also hättest du mir nicht gesagt, dass die Antwort von ihm ist, sondern hättest mir gesagt, hier, von wem ist denn diese Antwort? Dann hätte ich definitiv gesagt, das ist Bill Belichick. Er hat nämlich geantwortet auf die Frage, ob er das Spiel gegen, also das Spiel der Chiefs gegen die Rams gesehen hat, hat Belichick geantwortet mit dem wunderschönen Satz, ja, er hat Ausschnitte davon gesehen, aber Sonntag ist New York Jets, jetzt ist New York Jets, immer ist New York Jets. So lange, bis am Sonntag die Uhr runterläuft. Also das ist wirklich Belichick, wie er lebt und lebt, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist Belichick, denkt immer nur den nächsten Spieler, ist so ein bisschen auch immer der Grumpy-Typ, aber ist sehr erfolgreich. Und wenn man Erfolg hat, hat man immer noch immer wieder das Recht. Deswegen kann ich ihn auch verstehen. Er ist wirklich sehr, sehr fokussiert. Das Motto Do Your Job hat er ja auch wirklich sehr, sehr verinnerlicht. Bringt auch seinen Jungs das immer wieder bei. Und ich denke, wenn er als Beispiel vorher weggeht, was er ja tut, ist er auch das perfekte Beispiel dafür, dass es funktionieren kann. Und deswegen sind die Patriots auch so erfolgreich, weil sie einfach sich auf sich konzentrieren, nicht gucken, was machen die anderen, sondern möchte man selbst die richtigen Schritte machen. Und das beweisen sie wieder. Die haben sich auch wieder ein bisschen steigern können, nachdem es zu Anfang nicht so funktioniert hat, aber Patriots sind halt einfach wirklich sehr gut und sie haben einfach sehr, sehr viel Erfahrung, sehr, sehr viel Qualität und deswegen ja, wird die Patriots der klare Favorit, während bei den Jets viel schief läuft.
Alles klar, das war's zu den Patriots gegen die New York Jets und wir machen mal weiter mit dem zweiten Spiel, das wir uns am Sonntag rausgesucht haben und das ist der Green Bay, das ist das Spiel der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Gehen beide tatsächlich mit der gleichen Voraussetzung wie die Patriots und die New York Jets in das Spiel, haben beide verloren. Die Packers 27-24 gegen Seattle und die Minnesota Vikings 25-20 gegen die Chicago Bears. Sebastian, wen siehst du bei diesem Spiel vorne?
Ich sehe ganz ehrlich die Vikings vorne, weil ich finde, die Vikings haben in den letzten Wochen wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, so ist es richtig. Gerade defensiv haben sich enorm steigern können, haben davon profitiert, dass Everson Griffin zurück ist, der Defensive End, der ja aufgrund von psychischen Problemen außen vor gewesen ist für ein paar Wochen, hat jetzt langsam eine Form wiedergefunden, man hat wirklich stark präsentieren können und ich denke, das wird ein sehr, sehr defensive-lastiges Spiel werden. Das kann man mit Sicherheit voraussagen. Dann haben wir letztes Mal war es ein sehr, sehr enges Spiel. Da ging es unentschieden aus zwischen den beiden Mannschaften. Ob es wieder so sein wird, ich glaube es nicht, weil ich denke, diesmal sind sie ein bisschen besser, sind besser im Spiel drin, besser im Flow drin. Auch Kirk Cousins hat schon gute Spiele gezeigt, hat da wirklich die Richtung bestätigen können. Das Geld, was in ihn investiert wurde, ist gut angelegt, meiner Meinung nach. Und ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wer am Ende gewinnen wird. Wie gesagt, momentan sehe ich die Vikings etwas vorne, weil sie für mich den kompletteren Kader haben, die besseren Spieler dann auch teilweise auf Positions, gerade defensiv, mit mehr Erfahrung. Deswegen Vikings gewinnen knapp gegen die Packers.
Vikings gewinnen knapp gegen die Packers, alles klar. Wir schauen nochmal auf die Stats der beiden Teams, ist tatsächlich auch ganz interessant. Ist auch tatsächlich ein bisschen ausgeglichener als bei den Patriots gegen die Jets. Du hast auf der einen Seite Mike McCarthy, 15 Siege, 8 Niederlagen und 2 Unentschieden gegen die Minnesota Vikings. Und Mike Zimmer bei den Vikings selber, 4 Siege, 4 Niederlagen und 1 Unentschieden. Das war übrigens das letzte Spiel, das eine Unentschieden, wie du gerade eben schon gesagt hast. Und ja, auch sonst ist das relativ eng beieinander. Take Gifts, beide plus 1, die Green Bay Packers 12-11 und die Minnesota Vikings 17-16 und ja, ich weiß nicht, was müssen die Packers machen, besser machen als im letzten Spiel gegen die Seahawks, dass sie das Spiel gegen die Vikings gewinnen können, gerade vielleicht auch defensiv, wenn du dir die Wide Receiver wie Adam Thielen bei den Vikings anschaust?
Also defensiv, finde ich, müssen sie gar nicht so viel besser machen. Sie müssen gucken, dass sie den Run rausnehmen können. Das ist aber nicht schwierig, weil die Vikings kein Laufspiel haben. Deswegen können sie wirklich ausschließlich auf den Pass konzentrieren. Karl Rudolph, Adam Thielen, Stephon Diggs, die drei Receiver müssen sie einfach aus dem Spiel rausnehmen, damit sie die Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Und selbst müssen sie offensiv performen. Da muss man wenig Fehler machen. Man muss Aaron Jones den Ball einfach in die Hand geben. Der Junge, der hat so viel Qualität. Dem muss man einfach mehr vertrauen. Und dann kann auch Aaron Rodgers beweisen, dass er ja, auch seinen Receiver finden kann, wenn er einfach wirklich merkt, okay, mein Laufspiel funktioniert, die Defense sieht also auch, dass man auch dieses Laufspiel respektiert, dass man dann auch immer wieder aufpassen muss und dass wir dann auch Räume schaffen für den Davante Adams, für den Randall Cobb, für auch andere Spieler, denn auch in Equanimous St. Brown, den deutschen Spieler, der ja mit dabei ist. Also von daher, da müssen wir dann arbeiten, dass das Laufspiel funktioniert und dann sollte es auf jeden Fall möglich sein, das zu schaffen. Ob sie es schaffen werden, ich mag es zu bezweifeln, aber weil sie nicht den bewiesen haben in den letzten Wochen, dass sie auch diese engen Spiele mal gewinnen können, sondern dann machen sie diesen einen entscheidenden Fehler zu viel. Ich denke, das wird in diesem Fall auch wieder das Genick brechen, dass sie dann einfach am Ende einen Fehler machen und dann auch, oder Aaron Rodgers nicht auf dem Level spielt, was er eigentlich normalerweise gewöhnt ist, und dann gewinnen am Ende die Vikings knapp, aber trotzdem dann verdient.
Alles klar. Wenn wir mal auf die momentanen Playoffs schauen, auf das momentane Playoff-Picture, dann sehen wir, die Vikings sind derzeit als Division Zweiter trotzdem qualifiziert mit 5-4-1. Natürlich dank ihres Ties damals. Und die Packers, die sind ja drittnächster, sage ich mal in Anführungszeichen, hinter den Seahawks und den Dallas Cowboys. Könnten mit einem Sieg tatsächlich gleichziehen mit den Minnesota Vikings. Mit einer Niederlage allerdings, da könnte es düster aussehen, oder Sebastian?
Ja, also wenn sie verlieren, dann sind die Playoffs definitiv für sie vorbei. Da kommt sie nicht mehr zurück, dann wird es dann einfach zu schwer. Das muss man auch einfach dann so anerkennen in der Phase, wo sie gerade in ihre Division-Gegner auf jeden Fall die Siege brauchen. Das ist für sie sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man mal guckt, ihre Division. Bisher läuft jetzt nicht ganz gut 1-1-1. Das ist doch noch möglich, mit Sicherheit klar. Aber wenn sie das verlieren sollten, dann sind auch nicht mehr so viele Spiele mit dabei, die sie dann auch gewinnen können. Also dann steht sie bei 4-6-1 da, die Vikings bei 6-4-1 und dann hast du schon mal eben zwei Spiele Rückstand gegen die Vikings. Und wo sie denn diese beiden Spiele verloren oder verlieren, ist dann schon sehr, sehr schwierig, die Vikings. Deswegen, Sieg muss her, wenn die Packers dran bleiben wollen. Wenn sie es nicht schaffen, dann wird es wirklich verdammt schwierig. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, was dann in Green Bay los sein wird. Wenn sie es dann mit einem fitten Aaron Rodgers, der muss man betonen, fitten Aaron Rodgers, der hat keine Verletzung, es nicht schaffen sollten, in die Playoffs zu kommen, dann brennt dort der Baum. Dann ist Mike McCarthy weg. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird trotzdem Mistung in der NFL coachen.
Okay, alles klar. Und spielen wir das Spiel nochmal andersrum. Wenn die Vikings gewinnen, dann sind sie doch eigentlich auch erstmal wieder relativ sicher mit dabei, oder?
Ja, schon. Also ich denke, wenn sie das Spiel gewinnen sollten, dann dürfte ihnen eigentlich dieser zweite Wildcard-Platz kaum noch zu nehmen sein. Also wir haben es ja gesagt, vielleicht müssen wir mal gucken, wie die NFC East sich dann in den nächsten Wochen dann entwickelt, was die Cowboys Redskins dort machen können. Aber eigentlich ist dieser Platz dann noch für sie reserviert. Da müssen sie eigentlich kaum noch Gedanken machen. Natürlich, ja, muss man aufpassen. Man muss trotzdem 100% zeigen, weil dann kann es auch mal schnell gegeneinander laufen. Aber dann sollte dann eigentlich auch der Wildcard-Platz schon für sie reserviert worden sein. Dann haben wir schon in beiden Divisions oder beiden Conferences schon relativ früh klare Verhältnisse. Und das ist nicht so schön, klar, aber man merkt dann auch schon wirklich, dass dann ja auch die Qualität sich einfach durchsetzen wird, dass einfach einige Teams momentan nicht auf ihrem Level spielen, waren in der letzten Saison und deswegen ist es dann auch dann teilweise so klar, wie es im Moment dann schon aussieht.
Alles klar. Dann danke ich dir ganz herzlich, Sebastian. Das war's nämlich für diese Woche. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de zu Woche 11 und mit einer kleinen Preview auf die Woche 12. Für euch dieses Mal mit dabei Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, wenn es heißt Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.